Herzlich willkommen von mir zu diesem Online-Gottesdienst. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir so einen Gottesdienst aufnehmen können und ihn dann ausstrahlen dürfen. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du zu uns sprichst, unsere Herzen aufmachst für diese Botschaft aus deinem Wort und dass wir verändert werden und dass wir auch die Bereitschaft haben, uns zu verändern. Amen. Viele von euch werden vielleicht ja meine gewisse Einstellung zum Fußballspieler Thomas Müller bereits kennen. Ich muss also sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von seinem fußballerischen Stil, den er hat. Also ich muss zugeben, die Erfolge sprechen für ihn, sowohl bei seinem Fußballclub Bayern München als auch in der Nationalmannschaft. Aber insgesamt finde ich seinen Fußballstil also nicht so wirklich sehenswert in einigen Bereichen. Und eine Aussage von Thomas Müller, die er getroffen hat nach einem WM-Spiel 2014 gegen die USA, als er selbst ein Tor gemacht hat, gibt mir in gewisser Weise recht. Er sagte damals sinngemäß, den habe ich ausnahmsweise mal so getroffen, wie ich wollte, geht also auch. Und er spielt damit darauf an eigentlich, das was mir eben auch aufgefallen ist, dass häufig man das Gefühl hat, Thomas Müller, er schießt nicht gezielt aufs Tor, sondern mehr oder weniger wird er von einem Mitspieler angeschossen und er bewegt dann irgendwie seine Beine und plötzlich springt der Ball gegen das Bein und ins Tor hinein und man fragt sich, also man hat den Eindruck, das ist nicht geplant gewesen. Und er bestätigt also mit dieser Aussage diesen Eindruck, den ich gewonnen habe im Laufe der Jahre, wo ich so also seine Karriere ein bisschen beobachten konnte. Interessant ist, dass Thomas Müller im Jahr 2010 im März sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Deutschland gegeben hat in einem Spiel gegen Argentinien. Er wurde dann irgendwann später ausgewechselt und hatte auch kein Tor erzielt und soweit ich weiß, hat Deutschland auch verloren. Aber weil es so sein Debüt gewesen ist, wurde er dann anschließend zur Pressekonferenz eingeladen und sollte dort also mit auf der Bühne sitzen, zusammen mit dem damaligen Trainer der Argentinier, Diego Maradona. Und das Problem ist jetzt gewesen, dass Maradona wohl beim Fußballspiel, das vorher stattgefunden hatte, nicht so aufmerksam dabei gewesen ist, denn er erkannte also Thomas Müller nicht, der bereits oben auf der Bühne saß bei der Pressekonferenz. Und Maradona kam dann jetzt also rein und er hielt offensichtlich den dort sitzenden jungen Mann, der noch so ein bisschen zu jung aussah für einen Fußballspieler, hielt er für einen Balljungen oder so. Auf jeden Fall weigerte er sich jetzt, also an dieser Pressekonferenz teilzunehmen, weil er hatte den Eindruck, dieser junge Mann ist mir nicht ebenbürtig. Warum sitzt er hier, wenn ich eine Pressekonferenz geben möchte? Und so stand Maradona also wieder auf und fing an, im Raum Autogramme zu geben und wollte also nicht mehr auf die Bühne kommen. Dann musste Thomas Müller, der leicht verwirrt gewesen ist, musste jetzt die Bühne verlassen, dann ging Maradona wieder rauf, gab sein Interview, gab seine Antworten zu den Fragen und anschließend durfte dann Thomas Müller wieder an der Pressekonferenz teilnehmen. Also ein sehr, sehr unangenehmer Augenblick. Und wenige Monate später, am 3.7.2010, kam es dann zu einem Wiedersehen zwischen Thomas Müller und Maradona in Kapstadt beim Viertelfinale der WM und Deutschland besiegte Argentinien hoch. Und in der dritten Minute machte Thomas Müller also ein Kopfballtor. Am Ende stand es 4-0 für die Deutschen. Maradona wurde entlassen und die argentinische Sportzeitung Olé schrieb einen Tag später, Diego, der Junge heißt Müller. Und es ist irgendwie so ein bisschen amüsant, gerade aus deutscher Sicht, diese ganze Begebenheit, die sich damals abspielte. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das Ganze so hörte, wie wäre ich eigentlich umgegangen mit dieser komischen Aktion, dass jemand also so respektlos mir gegenüber ist, mich da einfach sitzen zu lassen und zu sagen, nee, mit dem zusammen gebe ich keine Pressekonferenz. Was macht man, wenn man so verspottet wird oder man einfach nicht ernst genommen wird? Vielleicht kennst du diese Aussage auch oder diese Ausrede, dass wir manchmal Dinge uns nicht trauen zu tun, weil wir sagen, ach, da nimmt mich doch eh keiner von den Leuten ernst. Und diese ganze Aussage, sie ist ja Resultat in gewisser Weise von Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben, dass wir irgendwo gewesen sind und man hat uns nicht ernst genommen. Wir hatten so das Gefühl, alle belächeln einen und man fühlt sich extrem unwohl und deswegen will man solche Situationen nicht unbedingt wieder erleben. Warum müssen wir solche Erfahrungen machen? Manchmal hat man den Eindruck, da wo Menschen vielleicht Macht bekommen oder wo sie viel Geld haben oder Einfluss nehmen können, dass manchmal, nicht immer, aber schon häufiger damit auch eine gewisse Verhaltensänderung vorkommt. So ein hochmütiges Verhalten, dass man plötzlich meint, diese Person ist mir nicht ebenbürtig. Nee, mit der Person gebe ich zusammen keine Pressekonferenz. Ich bin doch mehr wert. Und dieses Problem, nicht ernst genommen zu werden, ich weiß nicht, ob du es aus deinem Alltag kennst, ich denke, solche Situationen können vorkommen, zum Beispiel, wenn man in einem sehr, sehr noblen Restaurant oder Hotel unterwegs ist, wo eigentlich nur so High Society unterwegs ist und man selber geht so in die 0815 Restaurants und hat jetzt auch keine Ahnung, wie das mit dem ganzen Besteck funktioniert und wie man jetzt irgendwie akkurat Gläser anfasst oder was auch immer man da beachten muss. Und manchmal, wenn man in so eine Situation hineinkommt, dann fühlt man sich so ein bisschen unwohl und beobachtet dann die anderen Leute, wie verhalten die sich, wie könnte ich das nachmachen, aber es ist irgendwie nicht schön. Oder wenn man in einem sehr, sehr teuren Einkaufsladen unterwegs ist und man eigentlich so ein bisschen jetzt nicht so nobel aussieht, hat man den Eindruck, alle beobachten mich und denken, der kann sich doch eh hier nichts leisten. Und so machen wir Erfahrungen, wo wir den Eindruck haben, wir werden nicht ernst genommen, man belächelt uns, eigentlich hat uns niemand auf der Pfanne. Und die Frage ist, wie reagiert man in diesen Momenten? Und eine ähnliche Situation wie diese Situation, die ich beschrieben habe bei Thomas Müller oder wie wir sie auch im Alltag erleben, eine ähnliche Situation kennen wir auch aus dem Alten Testament im 1. Samuel Kapitel 16. Und bevor wir genauer einsteigen in diese Geschichte, möchte ich einen kurzen Überblick über den Kontext geben, in dem wir uns befinden. Es ist ganz grob in etwa das Jahr 1000 vor Christus, 1000 vor Christus. Und man kann diese Zeit nennen die sogenannte Richterzeit. Und es ist eine eher düstere Phase in der Geschichte Israels, so ein bisschen ohne Regeln hat man den Eindruck. Und in dieser Richterzeit herrschte gewissermaßen eine Theokratie. Und der aktuelle Richter, es gab immer wieder unterschiedliche Richter, Menschen, die aufgestanden sind, herausragende Persönlichkeiten, die eine gewisse Ordnung hergestellt haben oder das Volk gerettet haben vor irgendwelchen gegnerischen Angriffen. Und zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist der Richter und auch der große Prophet in Israel, Samuel. Und so heißt auch das Buch, in das wir also gleich hineinschauen wollen. Und in der Situation in 1. Samuel 16 ist es so gewesen, dass vor einiger Zeit das Volk gesagt hat, wir wollen einen König haben, so wie die umliegenden Völker auch einen König haben. Und Gott warnt das Volk durch Samuel, sagt, nein, es ist nicht so intelligent, euch einen König zu holen. Aber letztlich gibt Samuel nach und Gott sagt, okay, wenn ihr einen König unbedingt haben wollt, dann sollt ihr einen König bekommen. Und so wird Saul der erste König von Israel. Und Saul wird häufig sehr, sehr negativ bewertet, was ihm vielleicht nicht in allen Bereichen gerecht wird, denn er legt einen durchaus guten Start hin und ist ein fähiger Mann gewesen. Aber irgendwann macht er dann zwei große Fehler und sein Problem ist, er kehrt nicht um. Er tut nicht Buße, könnte man sagen, nach dem Fachjargon. Er kehrt nicht um und so soll Samuel jetzt also einen neuen König salben. Und in diesem Moment wollen wir einsteigen im 1. Samuel 16, Vers 1. Und dort lesen wir, schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen, in meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Also Samuel bekommt jetzt den Auftrag, geht nach Bethlehem, geht zu Isai, einer seiner Söhne soll der neue König von Israel werden. Und wir lesen davon, dass Samuel aber echt so ein bisschen bockig ist eigentlich und er trauert Saul hinterher, er denkt, ach Saul, das war so ein guter Kandidat, den hätte ich auch genommen, wieso müssen wir jetzt einen Wechsel vornehmen? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott in unser Leben genauso hineinsprechen möchte, wie Gott hier zu Samuel spricht. Wie lange willst du noch dem hinterher trauern, was passiert ist? Wie lange noch? Und ich glaube, dass auch unter uns Menschen sind, die vielleicht Dingen hinterher trauern, irgendwelchen Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie wir sie geplant haben. Und bei Samuel scheint es so zu sein, dass er Tage, vielleicht Wochen, vielleicht sogar Monate getrauert hat und es nicht verstanden hat, warum Saul jetzt nicht mehr König sein soll. Aber wie viel trauriger ist es, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir verbittert drüber sind, weil ach, das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte das anders gemacht und das ist doch nicht gerecht und früher war auch alles besser. Und wir schleppen diese Dinge Jahre und Jahrzehnte mit uns herum. Und ich möchte das prophetisch in unser Leben hineinsprechen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese Dinge endlich einmal loslassen. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott zu dir sprechen möchte und sagt, wann bist du endlich soweit? Hast du es irgendwann überwunden, dein Problem? Oder wie lange sollen wir das jetzt noch miteinander rumschleppen? So wie Gott hier zu Samuel spricht, wie lange willst du noch um Saul trauern? Wollen wir weitermachen? Eigentlich habe ich noch eine Menge vor, spricht Gott in dein Leben hinein, aber du willst nicht weitermachen, sondern du hängst noch an der Vergangenheit, wo dich jemand verletzt hat oder wie irgendwelche Dinge nicht so gelaufen sind, wie du es vielleicht gemacht hättest. Und Gott spricht, das Ganze dreht sich nicht zuerst um dich, sondern ich habe einen Plan, ich möchte etwas in Bewegung setzen, ich möchte einen Neuanfang machen. Wann bist du soweit? Wann können wir weitermachen? Und wenn wir uns die Situation hier anschauen, warum trauert Samuel Saul hinterher? Ich glaube, der Grund ist der, dass Saul durchaus zu überzeugen wusste. Wir lesen von seiner Schönheit und seiner Größe, zum Beispiel im 1. Samuel 9, Vers 1 bis 2. Oder wir lesen davon, dass er ein großartiger Motivator gewesen ist, ein starker Heeresführer, insbesondere beim Sieg gegen die Ammoniter im 1. Samuel 11. Und so merke ich, Saul hatte eine enorme Qualität eigentlich, die er mitgebracht hat. Und er hatte ja auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Berufung. Immerhin ist er der erste König Israels gewesen. Und dennoch ist es also so, dass Samuel jetzt zu Isai geschickt wird mit dem Auftrag, salbe einen neuen König unter den Söhnen von Isai. Ich werde ihn dir zeigen. Und in der Folge lesen wir dann davon, dass also Samuel dorthin kommt und letztlich wird er David zum neuen König salben. Und wir lesen solche Geschichten ja gerne, das ist auch spannend, vielleicht wenn man sie noch nicht so oft gehört hat, ist es durchaus so ein bisschen wie so ein nettes Buch, was man lesen kann, oder so eine nette Kinderstundengeschichte, wie wir sie auffassen können. Aber die Frage ist so ein Stück weit, bevor wir uns hineinbegeben und fragen, was hat dieser Text an Bedeutung für mich, ist die Frage nach der Historizität. Also ist es wirklich eine historische Begebenheit, die hier berichtet wird von der David-Dynastie? Gab es diese Dynastie überhaupt im alten Israel? Und tatsächlich fand man 1993 in Tel Dan in Israel eine Inschrift, wo darauf hingewiesen wird, dass ein aramäischer Herrscher, der sich dort also in dieser Inschrift selbst rühmt, ein aramäischer Herrscher, hat Joram und Ahasja, die Könige Judas, aus dem Haus David getötet. Also wir haben einen Hinweis darauf, dass es die Dynastie Davids tatsächlich gab, den wir 1993 also dort gefunden haben. Und so können wir davon ausgehen, dass auch diese Geschichte, die wir hier vorliegen haben, historisch ist. Und jetzt habe ich diesen Text mir also so ein bisschen eingeordnet und stelle mir die Frage, welche Bedeutung hat das Ganze denn jetzt nun für mein Leben? Also, was kann ich erkennen in diesem Text? Und ich glaube, der erste Teil, das erste, was ich in diesem Text erkennen kann, spricht so in diesen Bereich hinein, wenn es um Berufung geht, wenn es um die Aufgabe für mein Leben geht. Wie beruft Gott eigentlich Menschen? Wie geht er vor? Wir lesen dann im 1. Samuel 16, Verse 6 bis 7, kurze Zeit später also, dass jetzt Isai die verschiedenen Söhne dem Propheten Samuel vorführt. Und dann heißt es, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Samuel sucht jetzt also und wir merken, dass seine Perspektive in gewissen Bereichen einfach falsch ist. Dass seine Perspektive zunächst einmal eine äußerliche ist und er kommt dort also hin und sieht die Söhne Isais und er hat sofort ein festes Bild in seinem Kopf, der muss es sein, weil der erinnert mich auch so ein bisschen an Saul, auch so eine tolle Statur, ein richtig gestandener Mann, der muss es doch sein. Und dann lesen wir aber im 1. Samuel 16, Verse 10 bis 11 folgendes. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. Die Frage, die man also stellen könnte, ist, wie viele Söhne hatte Isai? Weil wir lesen davon, er ließ seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen und er scheint gar nicht erwähnt zu haben, dass er eigentlich 8 Söhne hat. Sondern es ist mehr oder weniger so, das sind meine Söhne, die habe ich und welcher von ihnen ist es? Und Samuel schaut sich ein nach dem anderen an und Gott spricht nicht zu ihm, dass das der neue König sein soll. Und so muss Samuel also selbst nachfragen bei Isai, sag mal, du hast 7 Söhne nur oder hast du vielleicht eventuell, hast du noch irgendeinen Sohn? Und erst dann lesen wir davon, dass er sagt, ja, da ist noch einer, aber der ist irrelevant, der ist gerade bei den Schafen, der kümmert sich darum, der kann es ja eigentlich nicht sein. Davon geht Isai offensichtlich aus. Und auch die anderen Söhne scheinen nicht zu widersprechen. Und so erkenne ich eigentlich, dass es bei Berufungen passieren kann, dass wir einen falschen Blickwinkel bekommen. Du wirst übersehen, du siehst vielleicht das Potenzial in dir selbst nicht. Und jetzt könnte ich eigentlich sagen, wenn es um das Thema Berufung geht, um eine Aufgabe, die Gott in dein Leben hineinlegen möchte, dann rechne damit, dass du übersehen wirst. Und rechne damit, dass man dich nicht ernst nimmt. Rechne einfach mal damit. Wie viele Menschen haben wir, die irgendwie verletzt sind dadurch, dass man sie übersehen hat oder dass man das Potenzial in ihnen nicht gesehen hat. Und ich schaue auf David und merke, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das sogar ein gutes Zeichen, wenn man übersehen wird. Und für David, so lesen wir später auch noch, ist das überhaupt kein Rachegrund, dass er dann später, als er in einer Machtposition ist, denkt, jetzt zeige ich es aber allen. Und es ist auch für ihn hier kein Hinderungsgrund, in seine Berufung hineinzukommen, sondern Gott hat schon Wege und Gott sieht tiefer, in eine tiefere Ebene hinein, als Menschen sehen. Samuel sieht zuallererst einmal das Äußerliche und Gott sieht tiefer und das reicht. Es reicht, dass Gott in dein Herz hineinschauen kann. Es reicht, dass Gott sehen kann, was möglich ist. Und wenn es Menschen in deinem Leben noch nicht sehen oder dich irgendwie klein halten wollen oder dich klein reden, dann mach das nicht zu einem Rachegedanken in deinem Kopf oder mach es nicht zu einem Gedanken, der dich verfinstert oder der dich hindert, sondern vertraue doch einfach darauf, dass Gott schon sieht. Und dass Gott Wege hat, dich dorthin zu manövrieren, wo du hin sollst. Denn genau das lesen wir ja hier. Samuel muss sagen, wir werden nicht an die Festtafel gehen, bevor David hier ist. Und dann müssen sie warten. Und das ganze Projekt neuer König muss stillstehen, bis David da ist, obwohl David nichts getan hatte. Und dann kommt David dazu und er kommt direkt von den Schafen. Und als er gesalbt wird, also wir können davon ausgehen, wenn er direkt von den Schafen kommt, vielleicht sich auch noch beeilen muss, wenn man gesagt hat, komm, Samuel ist da, mach mal ein bisschen schneller, dass der nicht unbedingt frisch geduscht dort ankommt und richtig gut riechend, sondern wahrscheinlich ist der dreckig und stinkend dort angekommen. Wir lesen dann im 1. Samuel 16, Verse 12 bis 13 folgendes. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Also diese Situation, dass dieser David von den von den Schafen kommt und er ist stinkend. So stelle ich ihn mir vor. Und er sieht auch nicht gut aus in dem Moment. Also grundsätzlich sieht er gut aus, aber wahrscheinlich in dem Moment, naja, hätte er besser aussehen können. Und Samuel sagt nicht, du musst jetzt erstmal dich waschen gehen und dann zieh dir mal was Vernünftiges an, vielleicht leihst du dir von deinen Geschwistern irgendwas, sondern direkt in dem Moment sagt der Herr zu Samuel, du sollst ihn jetzt salben. Und in dem Moment wird er gesalbt und der Heilige Geist kommt auf ihn in diesem Zustand, in dem er sich jetzt gerade befindet. Er hat nicht königlich gerochen und er hat auch nicht königlich ausgesehen und dennoch kommt der Geist Gottes über ihn und er wird in den Stand eines Königs hineinkommen vor Gott. Sauberkeit und Perfektion ist nicht das erste Berufungskriterium. Das lerne ich aus dieser Begebenheit. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist, dass du in allen Bereichen sauber bist, damit Gott dann kommen kann und dich gebrauchen kann, damit dann sein Heiliger Geist dich erfüllen kann, sondern das Wichtigste ist die Frage, bist du verfügbar für Gott? Also kommst du von den Schafen und stellst dich dorthin und sagst, ich bin bereit, was auch immer jetzt kommt, ich will mich gebrauchen lassen von Gott. Und dass du nicht sagst, nein, ich bin nicht würdig, ich bin noch zu dreckig, ich bin noch nicht sauber genug, ich gehe noch erstmal rein und dann ist irgendwie der Moment vorbei, sondern Gott möchte die Menschen salben mit seinem Heiligen Geist, die verfügbar sind und die sagen, ja, ich möchte mich gebrauchen lassen, jetzt und hier. Das sind diese beiden Dinge, die ich hier im 1. Samuel 16 erkenne, wenn es um das Thema Berufung geht. Und dann im Anschluss sehe ich einen zweiten Bereich, auch hier in 1. Samuel 16. Und es geht so um das Thema Charakter. Ich lerne etwas über Charakter. Ich erkenne, dass eine außergewöhnliche Berufung, so eine außergewöhnliche Berufung, wie David sie hatte, sie kann langfristig nur dann zur Geltung kommen, wenn neben der Berufung auch der Charakter mitwächst. Wenn kein Missverhältnis entsteht. Außergewöhnliche Berufung braucht auch einen außergewöhnlichen Charakter. Bei David erkenne ich Demut. Im 1. Samuel 16, Vers 19, also nur einige Verse weiter, lesen wir davon, dass jetzt Saul also David an seinen Königshof holen lässt. Und dort steht, sofort sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Saul brauchte aufgrund unschöner Umstände, brauchte er einen guten Musiker am Hof. Und wir lesen jetzt also davon, Samuel hat David zum König gesalbt und ein paar Verse später scheint wieder Normalität eingekehrt zu sein. Und dann braucht Saul, der aktuelle König, er braucht einen Musiker an seinem Hof und David ist sehr begnadet in diesem Bereich. Und Saul ließ ihn jetzt holen von den Schafen. Und wenn ich mir diesen Zusammenhang anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass Saul jemanden von den Schafen holt, der eigentlich doch zum König gesalbt wurde. Das passt doch nicht zusammen. Aber doch muss es irgendwie so gewesen sein, dass David, nachdem er zum König gesalbt wurde, unter seinen Brüdern, unter seinen Geschwistern, stand er da jetzt und dann wurde er gesalbt und dann hat er gedacht, ja, soll ich dann jetzt zurück zu den Schafen oder, weil sonst sind die weg nachher. Und dann ist er anscheinend, dieser junge Mann, gerade noch sein ganzes Haar wahrscheinlich voller Öl, denkt sich, ja, dann gehe ich jetzt zurück zu den Schafen. Also unglaublich eigentlich, was für einen Charakter dieser junge Mann gehabt haben muss. Also wenn ich das gewesen wäre, hätte ich mich erstmal beglückwünschen lassen von meinen ganzen Brüdern und dann hätte ich gesagt, so, wer geht jetzt zu den Schafen? Ich mach's nicht mehr. Ich bin jetzt der neue König, ich wurde gerade gesalbt. Aber David macht es irgendwie nicht so. Die Berufung ließ sein Herz nicht stolz werden. Und ich frage mich wirklich, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Können wir Wiese und Schafe mit dem Wissen, dass wir eigentlich zu Palast und Macht berufen sind? So könnte man ja fragen. Können wir Wiese und Schafe noch immer, auch wenn wir wissen, wir sind zu Palast und Macht berufen? Und das könnte für dieses Leben gelten. Kannst du dich auch klein machen in diesem Leben, auch wenn du weißt vielleicht, dass da noch mehr für dich ist, dass da noch mehr auf dich wartet? Kannst du trotzdem jetzt und hier, kannst du Schafe hüten? Kannst du diese dreckige Aufgabe machen? Aber man könnte es auch übertragen, auch auf das ewige Leben. Wir sind zu Palast und Macht berufen im Himmel bei Gott, aber der Weg auf dieser Erde heißt so oft, nimm dein Kreuz auf dich. Oh, das ist so anstrengend, da macht man sich dreckig bei, da kommt man ins Schwitzen, da fängt man an zu bluten. Warum? Warum? Weil vielleicht ist das noch nicht das Ende, wo du jetzt bist, vielleicht kommt dann noch mehr. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das auch einfach gerade ein Test, um zu schauen, Wie ist dein Charakter eigentlich? Muss da noch mehr kommen? Musst du dich weiterentwickeln? Musst du Dinge lernen, die du bisher jetzt noch nicht so gut kannst? Die Berufung und Charakter müssen Schritt halten. Manchmal wollen wir den Palast ohne die Schafe zu hüten. Aber es kommt erst das Schafehüten und dann kommt der Palast. In Lukas 16, Vers 10 lesen wir im Neuen Testament, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei den Großen sein. Und genau das erkenne ich eigentlich bei David. Wenn er die Schafe seines Vaters gut hüten kann, dann wird er auch in der Lage sein, sozusagen der Hirte zu sein über das Volk Israel als König. Das ist so dieser erste Bereich, wo sich der außergewöhnliche Charakter von David zeigt. Und später im 1. Samuel 24, wir springen jetzt also ein paar Kapitel, zeigt sich noch ein weiterer Aspekt. Im Vers 7 und 8, dort ist die Situation, dass Saul mittlerweile vor Eifersucht anfängt, David zu verfolgen. Und David flieht vor ihm, obwohl er eigentlich nicht illoyal sein möchte, sondern genau hier zeigt sich seine große Loyalität, circa 15 Jahre lang. Obwohl er schon gesalbt wurde zum König, aber Saul noch König ist, 15 Jahre lang, wird David nicht anfangen, einen Putsch zu starten gegen Saul. Und in einer Situation hätte er so gut die Chance gehabt, endlich an die Macht zu kommen, nämlich im 1. Samuel 24, 7-8, als Saul eigentlich ihm ausgeliefert ist in einer Höhle. Und dort lesen wir, als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, also als David zurück zu seinen Männern kam und die Chance hätte, Saul zu töten, der Herr bewahre mich davor, meinen König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. Also wir lesen davon, dass David in dieser Höhle die Möglichkeit hätte, Saul zu töten, aber er verzichtet darauf, sondern er zeigt eine unglaubliche Loyalität gegenüber Saul, der noch aktuell König ist. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns im Weg stehen, auf unserem Weg, den wir gehen wollen, wo wir denken, oh, ich muss den nächsten Schritt machen und andere Leute stehen im Weg und wir haben die Möglichkeit, diese Person relativ leicht, aber mit nicht ganz sauberen Mitteln aus dem Weg zu räumen. Und David zeigt eigentlich, wie es richtig geht. Er verzichtet darauf, irgendetwas zu beschleunigen, was Gott noch nicht vorhat. So, er zeigt eine unglaubliche Loyalität. Die Möglichkeit eins wäre ja in dieser ganzen Begebenheit gewesen, dass er sein Messer nutzt und einfach Saul niedersticht und dann ist er endlich König. Das ganze Problem ist aus der Welt geschafft. Möglichkeit 2 wäre ja auch möglich gewesen. Er hätte sagen können, ich ignoriere jetzt einfach mal das ganze Geschehen hier und ich selbst werde keine Aktion gegen Saul starten, aber wenn meine Männer das machen, dann, ich habe es nicht gesehen. Das wäre ja die zweite Option gewesen. Und die dritte Option ist, dass er sich gewisserweise zum Buhmann macht und seinen Männern widerspricht und genau das tut er. Er sagt, nein, niemand wird Hand anlegen an Saul. Er ist der König, der von Gott eingesetzt wurde. Und erst wenn es soweit ist, werden wir diesen Schritt gehen und ich werde König sein. Aber nach Gottes Plan und nicht nach meinem eigenen Plan. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen um uns herum, vielleicht über Leiter, aber auch über jeden anderen Menschen anfangen zu lästern? Sozusagen mehr oder weniger das Messer in die Brust zu rammen. Welche Möglichkeit nehmen wir? Viel zu oft nehme ich Möglichkeit 1 oder 2. Ich mache entweder mit oder viel zu oft verbiete ich es auch nicht, anderen das zu tun und steige selbst vielleicht dann doch mit ein. Und das Schönste ist eigentlich, und so zeigt es uns die Bibel an diversen Stellen, eigentlich ist es richtig zu widersprechen und zu sagen, nein, diesen Weg gehen wir nicht. Diese beiden Dinge lerne ich von David. Auf der einen Seite dieser Blick zur Berufung. Es geht nicht zuerst einmal darum, dass wir unglaublich sauber sein müssen, sondern Gott sucht die Verfügbaren. Und dann wird David übersehen und manchmal ist es in Ordnung, dass wir übersehen werden, dass Leute uns vielleicht nicht ernst nehmen. Das Aufregendste an dieser ganzen Geschichte ist aber eigentlich für mich das, dass letztlich David ein Bild auf Christus ist. So wie eigentlich jeder andere bedeutende Charakter aus dem Alten Testament, so ist David ein großartiges Bild auf Christus hin. Wenn wir uns genau diese beiden Aspekte anschauen, übersehen zu sein und dreckig mehr oder weniger zu sein, nicht sauber zu sein, dann finden wir beide Aspekte bei Christus. Zum Beispiel lesen wir in Johannes 1, Vers 46 über einen Nathanael, der zu Jesus befragt wird oder man erzählt ihm von Jesus und erzählt ihm, dass Jesus aus Nazareth kommt, reagiert er, indem er sagt, Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Und das hat Jesus immer wieder erlebt, dieses aus Nazareth, den nehmen wir doch nicht ernst. Der kommt aus Nazareth, das kann nicht der Messias sein. Aus Nazareth, Nazareth ist nichts, ist unbedeutend. Und doch kommt der Messias aus Nazareth. Er ist ein Übersehener. Er ist einer, der nicht ernst genommen wird. Und doch ist er der Messias. Und der zweite Aspekt, dieses Dreckige, dieses nicht irgendwie glamourös zu sein, nicht so königlich daherzukommen, lesen wir in einer Verheißung auf Christus hin in Jesaja 53, Verse 2 bis 5 im Alten Testament. Dort heißt es, Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So heißt es also in Vers 2, er war weder stattlich noch schön. Wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. So als ob er gerade von den Schafen kommt. So wie bei David. Also er ist unansehnlich, jetzt nicht unbedingt schön anzusehen. Und er ist ein Übersehener. So berichtet die Bibel von Christus. Und das Beeindruckende ist, dass David ist der achte Sohn gewesen von Isai. Er war die Nummer 8. Und die Zahl 8 hat in der Bibel eine Bedeutung. Sie steht in gewisser Weise für einen göttlichen Neubeginn. Und so ist David ein Neubeginn für Israel nach dieser Zeit Saul. Und wo Saul gegenüber Gott nicht gehorsam gelebt hat und auch nicht umgekehrt ist, brauchte es einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang, er wurde gemacht in der Nummer 8, der göttliche Neuanfang, David. Und das Interessante ist, dass auch da eine Parallele zu finden ist, die mich beeindruckt zu Jesus hin. Wir lesen in Lukas 2, Vers 21 folgendes. Am achten Tag, wir finden wieder die Zahl 8, am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Bei den Juden war es so üblich, dass die Beschneidung am achten Tag zusammenfiel, dann auch mit der Namensgebung. Am achten Tag bekommt Jesus seinen Namen. Am achten Tag kommt der Name Jesus in die Welt. Wenn wir heute rechnen, es ist eigentlich ein schönes Bild vom 24. Dezember, Jesu Geburt. 8 Tage weiter kommt der Name Jesus in die Welt. Es ist 1. Januar, ein Neubeginn. Etwas Neues fängt an. Deswegen liebe ich also auch den Start eines neuen Jahres. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ach, das mit den Vorsätzen und so weiter, das ist doch Quatsch und was soll das und so weiter. Ich finde es eigentlich schön, mir das vorzustellen. Das ist der Tag, an dem der Name Jesus neu ausgerufen wird. Jesus kommt. Es ist ein Neubeginn. Und diesen Neustart, den möchte ich gerne nutzen. Jesus ist der Neustart für eine gecrashte Menschheit. Weil wir in Sünde verloren sind. So sagt es die Bibel. Wir können den Ansprüchen Gottes nicht gerecht werden. Wir schaffen es einfach nicht. Und so brauchen wir jemanden, der für uns gerecht lebt. Und für uns auch die Strafe erträgt, die Konsequenzen trägt für die Schuld. Und am achten Tag nach der Geburt dieses Kindes wird der Name ausgerufen, Jesus. Er ist der Neubeginn. Er ist die Hoffnung, die wir haben. Er lebt ein perfektes Leben. Und circa 30 Jahre, nachdem er geboren wurde, wird er ans Kreuz geschlagen, der Sohn Gottes selbst. Und er trägt die Schuld einer verlorenen Menschheit. Am dritten Tag steht er auf von den Toten und er macht uns das Angebot. Wenn du möchtest, es ist kein Zwang, aber wenn du möchtest, dann darfst du diesen Neustart für dich in Anspruch nehmen. Dass der Name Jesus über dein Leben ausgerufen wird. Und es ein Neustart ist und Gerechtigkeit Gottes in dein Leben kommt, nicht weil du selbst gerecht bist, sondern weil Jesus in deinem Leben ist und Jesus gerecht ist. David als Nummer 8 macht mir Mut für einen Neustart. Immer dann, wenn ich einen Neustart brauche, weil mein mangelnder Charakter im Weg steht. Und genau so ist er also ein Bild auf Christus hin. Denn wirklich Hoffnung macht mir am Ende nur Jesus Christus, der mir einen Neustart immer und immer wieder ermöglichen kann. Das ist das Schöne an der Bibel. Es gibt ganz viele Nebenstraßen im Alten Testament, tolle Stories, die wir lesen, zum Beispiel von David. Aber David ist nur eine Nebenstraße und sie führt hin letztlich zur Hauptstraße, in die Hauptstadt Jesus Christus. Und deswegen möchte ich immer die Spur finden. Ich möchte die Nebenstraße nehmen und hinfahren zu Jesus Christus. Und so fahre ich also von David, erkenne ich, dass er ein Bild auf Christus ist, dass er hinführt zu Christus und von David fahre ich zur Hauptstraße Jesus Christus. Er ist die wahre Nummer 8. Am achten Tag kommt der Name Jesus in die Welt hinein und er ermöglicht einen Neustart. Und das hat David und Saul unterschieden und da möchte ich mir David zum Vorbild nehmen, dass David, er steht für einen Neustart und er steht nicht nur für einen Neustart im Volk Israel, sondern auch in seinem eigenen Leben. David hat mindestens genauso viele Fehler gemacht wie Saul, aber da, wo sie sich unterschieden haben, war, dass David immer wieder einen Neubeginn gemacht hat, weil er immer wieder wusste, mein Gott ist gnädig, mein Gott ist gnädig und er ist so gnädig, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, der uns einen Neustart ermöglichen kann. Das, was ich von David also zusammenfassend lerne, ist, immer da, wo wir nicht bereit sind, unseren Charakter zu entwickeln, da sollten wir auch nicht um eine große Berufung bitten. Am Ende geht es nicht zuerst darum, was kann ich tun, sondern wer soll ich werden? Es geht nicht zuerst darum, was kann ich tun, sondern zuerst geht es darum, wer soll ich werden? Und ich kann mich verändern allein im Blick auf Christus und durch seine Gnade, die mir immer wieder aufhilft, wenn ich falle. Ich möchte dich einladen, zum einen diesen Aspekt, den ich am Anfang genannt habe, wenn du schon seit vielen Jahren etwas mit dir herumschleppst, wo du einfach nicht drüber hinwegkommst, wo du hinterher trauerst, dann lass das heute los. Lass es sein. Wenn Gott dich fragt, wann können wir weitermachen, dann sag, heute können wir weitermachen. Heute lasse ich das los und lass mich ein auf einen Neubeginn. Und wenn du einen Neubeginn möchtest, dann möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und dass der Name Jesus heute über dein Leben ausgerufen wird als Neubeginn. Und wenn du das möchtest, dann darfst du dieses Gebet jetzt zu deinem eigenen machen. Jesus Christus, danke, dass du in die Welt gekommen bist, dass dein Name ausgerufen wurde über uns. Und wir wollen genau das jetzt in Anspruch nehmen, Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass du auferstanden bist von den Toten. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Weil wir uns nicht mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere eigene Stärke verlassen müssen, sondern weil wir wissen, wir können gerecht werden vor Gott durch dich, Jesus, durch das, was du getan hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Schuld vergibst, da wo unser Charakter uns im Weg steht, reinige du uns. Herr, wir bekennen, dass wir schuldig sind. Wir bitten dich um deine Vergebung. Wir bitten dich, dass du der Herr wirst in unserem Leben von jetzt an, dass du regierst. Und wir wollen Dinge loslassen in unserem Leben, wo wir Stillstand zugelassen haben, weil wir nur am Lamentieren sind und am Kritisieren und weil wir nur noch bockig sind, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir sie wollen. Wir erkennen an, Jesus, dass es um dich geht und nicht um uns, nicht um unsere Pläne, sondern um deine Pläne. Und wir wollen dir sagen, es kann weitergehen. Das soll ein Neubeginn sein heute, ein Neustart sein. Es kann wieder losgehen. Wir wollen uns dir ganz zur Verfügung stellen, so wie David es getan hat. Wir sind verfügbar, nicht perfekt, aber deine Perfektion reicht aus, um uns zu nutzen in unserer Verfügbarkeit. Wir ehren dich an diesem Morgen. Amen. Amen. Ich möchte euch segnen zum Abschluss dieses Gottesdienstes mit Sprüche 16, Vers 20. Ein toller Vers. Wer auf das hört, was ihm beigebracht wird, der hat Erfolg. Und wer dem Herrn vertraut, der findet Glück. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn du magst, darfst du gerne diesen Kanal abonnieren, um aufmerksam gemacht zu werden auf weitere Videos, die wir hochladen werden oder weiteren Online-Gottesdienst. Und du darfst auch gerne diesem Video einen Daumen nach oben geben, damit die Botschaft des Evangeliums sich möglichst weit verbreitet. Ich freue mich, wenn wir uns bald im Kino wieder live sehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Alles Gute, bleibt gesund und tschüss.